Deutschlandfunk, Information und Musik.
Als im Mai 1945 der Zweite Weltkrieg vorbei war, da stand die Welt vor einem begangenen Unrecht, das so unvorstellbar war, dass es keine Wege, keine Verfahren gab, dieses Unrecht zu sühnen, es juristisch aufzuarbeiten und vor allem Menschen für dieses Unrecht zur Verantwortung zu ziehen, die sich dann ja mit der Behauptung zu schützen versuchten, es sei Unrecht gewesen, von einem Staat begangen. Die Nürnberger Prozesse, deren Beginn sich in diesen Tagen zum 75. Mal jährt, haben Rechtsgeschichte geschrieben. Eine Geschichte, die weit über Deutschland hinausreicht. Und sie gelten bis heute als die Geburtsstunde des modernen Völkerstrafrechts. Und sie haben damit unbestritten Einfluss auf unsere heutige Gegenwart, was aber nicht heißt, dass sie nicht auch lange umstritten waren. Über die Bedeutung dieser Prozesse sprechen wir jetzt mit Annette Weinke, Historikerin an der Uni Jena, die zur Geschichte des Völkerrechts im 20. Jahrhundert geforscht und geschrieben hat. Und sie ist jetzt in der Leitung. Frau Weinke, hallo.
Hallo.
Also, Gerichte und die damit verbundenen Gerichtsurteile, die sollen von der Gesellschaft als verbindlich angesehen werden. Und das ist eigentlich nur möglich, wenn solche Gerichte legitimiert sind durch staatliche Strukturen. Das alles ist ja 1945 so nicht gegeben. Es gibt keine staatlichen Strukturen, die Legitimität bieten könnten. Und da führen die Siegermächte eigentlich ein Verfahren durch, für das sie zumindest streng juristisch betrachtet so nicht zuständig sind. Wie war das trotzdem möglich, dass diese Prozesse Legitimität beanspruchen konnten?
Ja, das hat in gewisser Weise eine sehr lange und sehr wechselvolle Vorgeschichte. Also man hatte schon im Krieg angefangen. Konkret hatten die Exilregierungen angefangen, schon Ende des Jahres 41 das erste Mal vorzusprechen, dass im Bereich der Kriegsverbrecherpolitik etwas getan werden müsse. Und zu dem Zeitpunkt haben sich dann die Großmächte etwas geziert. Also man hat sich lange nicht verständigen können auf eine gemeinsame Lösung. Man hat dann aber eben im Jahr 43 zum ersten Mal auf der Moskauer Konferenz signalisiert, dass dort etwas geschehen soll, und zwar zunächst nur mit den Hauptkriegsverbrechern. Also dass man für die Hauptkriegsverbrecher eine gemeinsame und zwar eine internationale Lösung finden wollte. Der Schönheitsfehler ist natürlich, dass es sich sozusagen um ein Gericht handelt, der eben der militärischen Sieger, was keine dauerhafte Lösung sein konnte. Also das war im Grunde nicht modellbildend für das, was schon seit dem späten 19. Jahrhundert und dann verstärkt seit dem Ersten Weltkrieg als ein permanentes internationales Strafgericht diskutiert worden war. Also das war im Grunde eine Ad-hoc-Lösung, die nicht modellbildend sein konnte.
Und zu welchen Akzeptanzproblemen hat das auch geführt im Nachkriegsdeutschland?
Ich glaube, für die breitere Öffentlichkeit und auch vor allem eben für die publizistische Sphäre war wichtiger, dass überhaupt etwas geschah. Und der Hauptkriegsverbrecherprozess hat doch relativ wenig Kritik ausgelöst, dass man es mit einem Verfahren zu tun hat, das im Großen und Ganzen eben auch rechtsstaatlichen Maßstäben entspricht. Die Kritik hat sich dann in gewisser Weise erst aufgebaut im Laufe der folgenden Jahre, als eben vor allem von Seiten der deutschen Verteidiger in dem Verfahren mehr und mehr eine Agitation, auch eine sehr nationalistische Agitation gegen die Nürnberger Prozesse gefahren wurde.
Sie schreiben ja in Ihrem Buch über die Nürnberger Prozesse, das vergangenes Jahr erschienen ist, dass Nürnberg auch der Versuch war, Geschichte mit den Mitteln des Rechts zu bewältigen. Da habe ich mich gefragt, ist das überhaupt ein Anspruch, den man richten kann an ein Strafrechtsverfahren, dass man Geschichte versteht mit Mitteln des Rechts? Geht das?
Ja, also Sie müssen sich vor Augen halten, dass es erstmal bei der internationalen Strafjustiz immer auch darum geht, symbolische Aussagen zu treffen, also sozusagen einerseits im normativen Bereich, aber durchaus eben auch in Bezug auf historische Ereignisse. Also das ist eigentlich die Grundlage des Völkerstrafrechts, dass dort natürlich, weil es der Prozessstoff gar nicht anders erlaubt, werden auch Urteile gefällt über die Geschichte. Das war ja auch beispielsweise im Jugoslawien-Tribunal der Fall. Und damit verbindet sich auch der Anspruch, in gewisser Weise eine Deutung vorzulegen. Und das hat man in Nürnberg, das hat man sehr bewusst getan. Man hat es eigentlich auch reflektiert getan. Diese Geschichtsbilder, die da damals von Seiten der Anklage vorgelegt wurden, die waren natürlich umstritten. Die haben auch eben starke deutsche Gegenreaktionen hervorgerufen. Und da kann man natürlich dann zu Recht fragen, war das geeignet, war der Strafprozess geeignet als Mittel der Umerziehung? Also diese Frage, mit der beschäftigen sich Historiker ja auch heute. Ich würde sagen, die historischen Erkenntnisse und Befunde, die dort kommuniziert wurden, waren sehr, sehr wichtig, um Geschichtsmythen, Geschichtslegenden die Grundlage zu entziehen. Also das ist, denke ich, wirklich ein unbestreitbares Verdienst dieses Tribunals, das also von vornherein eigentlich klar gemacht hat, dass eben die Legende vom präventiven Verteidigungskrieg, der da angeblich eben gegen den Bolschewismus geführt wurde, dass das also den Fakten einfach nicht standhielt. Und es ist ja auch kein Zufall, dass viele Dokumente aus dem Nürnberger Zusammenhang, Beweisdokumente aus dem Nürnberger Zusammenhang, dass die dann später von der Geschichtswissenschaft intensiv genutzt worden sind.
Ein Gedanke hinter diesen Prozessen war ja auch, dass sich niemand der Verantwortung entziehen kann für sein Handeln und auch dann nicht, wenn nationale Gesetzgebung dieses Handeln legalisiert. Also eine Art Garantie dafür, dass nationale Gesetze die Moral nicht abschaffen dürfen. Das hat faktisch lange Zeit nicht nachgewirkt und tut es vielleicht zum Teil auch immer noch nicht. Warum ist das eigentlich so schwer?
Ja, also das hängt auf der einen Seite mit dem inneren Widerspruch dieses ganzen Nachkriegssystems zusammen. Also Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Ambivalenzen zwischen einer menschenrechtlich organisierten und orientierten Weltordnung und dem Prinzip der Staatensouveränität, was in die Vereinten Nationen eingeschrieben war, also eigentlich die Stärkung der staatlichen Macht, dass dieser Widerspruch nicht ganz aufzulösen war. Und der ist auch bis zum heutigen Tag nicht aufzulösen. Das Völkerstrafrecht und Nürnberg und alles, was damit zusammenhängt, ist ja eigentlich eben tendenziell interventionistisch angelegt. Das ist eben zielt darauf, die staatliche Souveränität zu durchbrechen, sie zu durchlöchern. Und gleichzeitig legen wir aber Wert darauf, dass sozusagen die Staaten eben unabhängig agieren können. Und es ist also eben das UN-System, was bis zum heutigen Tag eben auch gilt. Und da prallen in gewisser Weise zwei Prinzipien aufeinander, die sich nicht ganz miteinander vereinbaren lassen. Ich würde schon sagen, dass jetzt die langfristige Folge Nürnbergs ist, dass staatliche Souveränität nicht absolut gesetzt werden kann und dass auch Mindeststandards gelten. Also es gibt bestimmte Mindeststandards, die nicht unterschritten werden dürfen.
Sie schreiben in Ihrem Buch, ich hatte das Gefühl, fast mit einer gewissen Verwunderung, dass Deutschland heute einer der Verfechter einer internationalen Strafgerichtsbarkeit ist. Die USA aber, die ja in Nürnberg treibende Kraft hinter den Prozessen waren, dass die sich heute von internationaler Rechtsprechung eher ungerne die eigene nationale Souveränität beschneiden lassen wollen. Steht das internationale Völkerstrafrecht vielleicht auch vor schwierigen Zeiten, gerade jetzt, wo man eher das Nationale als das Internationale betont in vielen Ländern der Welt?
Ja, das ist sicherlich gerade keine gute Zeit für das Völkerstrafrecht, wobei ich auch in dem Buch geschrieben habe, dass es letztlich auch dann nicht nur auf die Regierung ankommt. Also das Völkerstrafrecht bezieht doch auch seine Kraft, seine Überzeugungskraft sehr stark eben aus Initiativen, die nicht staatlich sind. Dass die Regierungen da blocken, das ist halt so, aber das sollte kein Grund sein, das ganze Projekt zu vergessen, sondern das sollte eigentlich Ansporn sein, dabei zu bleiben. Also meine Perspektive ist nach wie vor die, dass es sich um ein sehr junges Projekt handelt. Das ist im späten 19. Jahrhundert erstmals diskutiert worden. Und aus der historischen Perspektive sind 100 Jahre eine kurze Zeit. Insofern steckt es noch in den Kinderschuhen aus meiner Sicht.
Vor 75 Jahren begannen die Nürnberger Prozesse. Darüber habe ich vor dieser Sendung gesprochen mit der Historikerin Annette Weinke.